Ich möchte Ihnen sagen, dass mir ich zum Schluss drei große Wahrheiten aus diesem Schluss der Geschichte Ihnen mitgeben möchte. Drei große Wahrheiten zum Schluss. Das erste, die seltsamen Siege Gottes geschehen durch Sterben der Zeugen. Die seltsamen Siege Gottes geschehen durch das Sterben der Zeugen. Bleibe erst beim Simson. Simson hat große Taten getan. Sein Auftrag war, er sollte Israel erlösen aus der Hand der Philister. Die Philister waren schreckliche Kerle. Ein gottloses Pack. Und grausam, nicht? Und sie quälten Israel, das Volk Gottes im Alten Testament. Sie sind rechten Bild der Welt und von Fleisch und Blut und vom Teufel. Verstehen Sie? Von all dem, was unserem geistlichen Leben zusetzt. Und er soll ein Befreier werden. Er hat nun große Siege über die Philister errungen. David Allan erzählt, wie er mal da steht mit Edelskinnbacken. Da liegen sie bei Haufen. Und so. Aber der größte Sieg war, so steht's hier, dass bei der Toten mehr waren, die in seinem Tod starben, denn die bei seinem Leben starben. Den größten Sieg hatte er, als er sein eigenes Leben mit in den Tod gab. Das war ein Schluss, die Säulen einreißen und keine Chance, selber zu entkommen. Riesiger Tempel des Götzen Dagon und Bombengötzenfest, Sie erinnern sich, nicht wahr? Ich möchte die ganze Geschichte mal aufrollen. Ein großes Götzenfest zu Ehren des Dagon. Anlass, unser Götze Dagon hat uns den schrecklichen Feind Simson in die Hände gegeben. 3000 Menschen sind da, alle fünf Fürsten der Philister. Die gesamte Prominenz ist anwesend, nicht? Und dann wird er geholt, er soll die Lieder Israels spielen. Das heißt mal, den Psalmen von der babylonischen Gefangenschaft, da selbst hießen uns singen, die uns gefangen hielten. Unsere Harfen hingen wir an die Weiden, da hießen sie uns singen, die uns gefangen hielten. Das war offenbar so ein besonderer Sport im Altertum, dass man die Gefangenen sagte, singt mal die Lieder eurer Heimat, nicht? Sing mal Lieder vom Herrn Simson, von deinem Gott, der dich in unsere Hand gegeben hat. Ergreifen die Szene, wie er dem Jungen sagt, da nimm mal die Harfe, lass mal los, dem Jungen, der ihn den blinden Mann führt und wer die Säulen abtastet und dann sie packt. Und dann weiß, ich kann hier noch was ausrichten, wenn ich mein eigenes Leben mit dem Tod gebe. Und sehen Sie, wir haben auf der ganzen Strecke, wo wir den Simson begleitet haben, ja immer wieder entdeckt, dass dieser schreckliche Mensch doch eine Menge Züge hat, wo er ein Vorbild Jesu ist. Darf ich mal kurz sagen, ich will es nicht müde werden, es zu sagen, dass Jesus uns befohlen hat, such im Alten Testament. Das zeugt von mir, das zeugt von mir, das Alte Testament zeugt von mir. Und wir haben gesehen, wie der Simson immer wieder ein Vorbild, ein Hinweis, eine Abschattung, ein Wegzeiger auf unseren Heiland ist. Jesus ist wirklich der Mittelpunkt der Bibel. Der Mittelpunkt der Bibel. Diese Richter werden ja Heilande genannt. Wir nennen Jesus den Heiland, nicht? Die werden Heilande genannt. Simson war ein Heiland. Aber nie gleich er so sehr dem Herrn Jesus als bei diesem letzten Sieg. Ist das nicht die Überschrift über Golgatha? Jesus hat seinen größten Sieg errungen, als er sein eigenes Leben in Tod gab. Das gilt von Simson und sehen, damit ist die Melodie angeschlagen für das eigentliche Evangelium. Jesus errang seinen größten Sieg, als er sein eigenes Leben in den Tod gab. Man kann ja gar nicht anders als diesem sterbenden, siegenden Simson hinüberschauen nach Golgatha, wo einer sich in der Feinde Hände gibt und sich töten lässt, das Lamm Gottes, das geschlachtet wird. und nun den größten Sieg erringt. Jetzt sehen Sie, ich habe heute Morgen am Schreibtisch gesessen, um diese Bibelstunde vorzubereiten. Ich weiß, dass ich ein anspruchsvolles, nachdenkendes und geistlich interessiertes Volk vor mir habe und dass ich da nicht aus dem Ärmel schütteln kann. Und da habe ich mir überlegt, wie kann ich jetzt das deutlich machen, dass der sterbende Heiland, der getötete Heiland, in dem Augenblick, wo er sein Leben selber in Tod gab, wie sie ihm sagen, der größte Sieger wurde. Wie wollen Sie das deutlich machen? Ich überlegte, soll ich irgendwelche Geschichten nehmen, wie Jesus Sieger ist oder so? Und dann wurde mir klar, das kann ich Ihnen gar nicht besser deutlich machen, als durch das, was, Sie können es nachher selber nachlesen, Offenbarung 5 steht. Ich will es Ihnen erzählen. Offenbarung 5. Verstehen Sie mich jetzt? Ich habe nur die Gemeinde liebt es, da zu sitzen, und dann lege ich lieber darüber. Offenbarung 5. Das ist eine Fantasie. Auch lesen Sie, wenn Sie eine Freude machen wollen, Offenbarung 4 und 5. Wenn es Ihnen zu dämlich wird, der Trubel in Ihrem Geschäftsleben oder zu Hause, wissen Sie, der Kleinkram und so, nicht? Und Sekretärin Ärger mit ihrem Chef und alles das, Hausfrauen mit ihren schäbigen Männern und die Männer mit ihren Frauen. Und wenn Ihnen alles zu dumm wird, dann lesen Sie Offenbarung 4 und 5. Blick in den Himmel. Ich sah einen Thron und die fiel tausendmal tausend Engel drum und die Lebewesen um den Thron und die Ältesten. Und dann hat der Vater ein Buch in der Hand, das versiegelt, eine Schriftrolle, die ist versiegelt. Darin ist der Heilsplan Gottes. Und nun wird durch den Himmelsräume gefragt und über die Erde hin, wer ist imstande, die Siegel zu lösen? Das heißt, wer ist imstande, den Heilsplan Gottes durchzuführen? Und dann heißt es, und niemand wird gefunden. Und ich, Johannes, weinte sehr. Das ist wichtig. Kein Mensch kann die Welt erlösen. Es treten permanent solche auf, die sagen, wir erlösen die Welt. Nee. Seit ich denken kann, sind Welterlöser am Wursteln. Aber es ist danach. Und das in der Bibel steht, es wird niemand gefunden. Das rasiert alle Welterlöser vom Tisch. Verstehen Sie, wie aktuell das ist? Es war niemand gefunden und ich weinte sehr. Ich weiß doch, die Welt ist erlösungsbedürftig. Und dann sagte Engel, weine nicht. Es hat überwunden und kommen große Worte, der Löwe aus Juda. Und der muss jetzt auftreten. Und dann ist man gespannt, nicht, dass der Löwe kommt. Das ist die biblische Bildersprache. Der Gewaltige. Und dann treten die Engelscharen auseinander. Und ich sah ein Lamm mit der Todeswunde. Ein Lamm. Verstehen Sie, die Spannung ist für mich aufs Höchste getrieben. Jetzt kommt der, der Gottes Heilsplan ausführt. Jetzt kommt der, der die Welt erlöst. Nee, die Spannung ist aufs Höchste getrieben. Die Herrlichkeit Gottes da erscheint vor uns. Und dann plötzlich ein umgebrachtes Lamm. Bleibt das Herz stehen dabei. Und im Augenblick, wo das Bild Jesu, das wissen Sie nicht, Jesus ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Siehe, da ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Wie ein Lamm geschlachtet wird auf dem Altar, so ist Jesus, der Sohn Gottes, auf dem Altar des Kreuzes für unsere Sünde geschlachtet worden. Siehe, da ist Gottes Lamm, sagt er. Und dieses Lamm sieht er. Und im Augenblick, wie in den himmlischen Räumen das Lamm erscheint, und dieses Lamm bekommt das Buch ausgeliefert, da heißt es, du bist würdig, das Buch aufzutun und zu lösen, deine Siegel. Du kannst den Heilsplan Gottes durchführen. Und jetzt kommen die himmlischen Chöre weiter von den vollendeten Gerechten. Denn du hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Können Sie das mitsingen? Können Sie das mitsingen? Du hast uns Gott erkauft mit deinem Blut. Ich kann singen, Gott sei Dank, können Sie auch singen. Das, wenn man das mitsingen kann. Und hast uns
vor Gott zu Königen, König doch, stell dir vor. Und Priester, hoher Priester Kutscher, so, nicht wahr? Ja, so steht das da, zu Königen und Priestern gemacht. Und wie die das gesungen haben, da fällt die ganze himmlischen Heerschar, das ist also dramatisch offenbar, ein und loben diese Wörterlamm. Du bist würdig zu nehmen, Ehre und Preis und Kraft und Ruhm. Unter allen, wissen Sie, haben Sie mal gesehen, wie Mussolini nach Essen kam, also miterlebt? Oder wenn Hitler einzog oder Kaiser Wilhelm nach Frankfurt kam, so Sachen hat man erlebt. Was das für Musik und Geschrei und Ehrungen waren und Fahnen, nicht? Und das vergeht alles wie Staub. Und am Schluss Himmel und Erde den Preis geben, als dem Sieger über alles, als dem, der wirklich eine Schar erlöst hat und sie zu Königinnen und Priestern gemacht hat, das Lamm, das er wirklich, also sein Leben in Tod gab und Lamm wurde, daran größten Sieg erfochten. Verstehen Sie, in dieser Offenbarungsstelle macht uns das am deutlichsten. Also sein Leben in Tod gab, als das Lamm Gottes wurde, als er auf Golgatha einsam starb, als er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hat er den Heilsplan Gottes ausgeführt. Da betrat er die erste Stufe dessen, dass er Sieger ist über alle Weltanschauungen, über alle Mächte der Erde, dass ihm am Ende alles zu Füßen liegen muss, dass Jesus sich bleibt ewig ausgemacht. Sehen Sie, das wird in Simson hier vorgedeutet, habe ich deutlich gemacht, dass der größte Sieg erfochten wurde, als der Sohn Gottes sein Leben selber in den Tod gab. Und damit ist nun komme ich an das, was so schwierig ist und mir so am Herzen liegt, komme ich an ein Gesetz. Von Simson zu Jesus, die größten Siege wurden erfochten, als die Zeugen ihr Leben selber in Tod gaben. Dann gilt das immer. Das heißt, im Reich Gottes gibt es keine Siege, ohne dass der Sieger dabei sterben muss. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe in der Schule gerade gefehlt, dass wenn eine Biene einen Menschen sticht, dann muss sie sterben. Denn der Stachel, da hängt ihr ganzer Leib dran und wenn sie mich piekst, dann kommt sie nicht mehr los, dann reißt ihr ganzer Leib ab und sie muss sterben. Sie kann einen Sieg über mich nur erfechten, eine Biene, wenn sie dabei drauf geht. Verstehen Sie? Das wird beim Simson deutlich, das wird bei Jesus deutlich. Und das gilt. Und nun muss ich davon reden. Es gibt auch ein geistliches Sterben. Und jetzt muss ich von dem geistlichen Sterben reden. Von dem geistlichen Sterben, das die Voraussetzung ist für alle Siege im Reiche Gottes. Es muss nicht körperlich gestorben sein, vielleicht auch je und dann, nicht? Aber es muss geistlich gestorben sein, wenn man im Reiche Gottes etwas haben will, ausrichten will, siegen will. Und jetzt muss ich von diesem geistlichen Sterben reden. Wir haben am Sonntag das Lied gesungen, es kommt ein Schiff geladen. Erinnern Sie sich, es kommt ein Schiff geladen, sein höchsten Wort ist so schön. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, muss vorher mit ihm leiden. Dazu mit ihm auch sterben. Da ist nicht gemeint, leibliches Sterben. Da heißt, sich in Tod geben. Darf ich Ihnen mal eben sagen, ein ungarischer Pfarrer, den ich nicht kenne, der mal so ein Buch von mir in die Hand kriegt und seitdem schreiben wir uns, hat mir einen gedruckten Weihnachtsgruß geschickt. So ungarisch, wissen Sie, ich kann ungarisch nicht. Das ist auch wieder so eine Bildungslücke. Wo ich hinpasse, ist in Wäldchen. Das ist also auch so eine, nicht? Und da hat er bloß auf Deutsch drüber geschrieben. Und wer dies Kind mit Freuden umfangen küssen will, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Du weißt ja, wie es weitergeht. Dazu auch mit ihm sterben, da sind wir augenblicklich dran, wir Christen in Ungarn. So, verstehen Sie? Diese Pünktchen an dieser Stelle, die sind so erschütternd, die sind so eine, die erzählen eine ganze Geschichte. Ja, ist Ihnen deutlich, nicht? Und davon muss ich jetzt reden.
Ich habe wiederum, als ich bei meiner Vorbereitung heute an dieser Stelle war, überlegt, wie soll ich jetzt das geistliche Sterben klar machen. Du liebe Zeit, ich überlege, ich bin ganz daran zu denken, aus welchen Trubel sie rauskommen. Nee? Und jetzt soll ich ihnen klar machen, was geistlich Sterben heißt. Und ich kann es nicht besser, als dass ich es deutlich mache mit dem Kolosserbrief. Und wenn Sie Lust haben, schlagen es auf, sonst lese ich ihm vor. Galater, Epheser, Philipper, Kolosser 3. Da steht im Seite 233 im Neuen Testament. Da heißt es, Vers 3, bitte hören Sie mir zu, ehe Sie lange rumsuchen, hören Sie mir lieber zu einfach. Ihr seid gestorben, das kriegt also nicht jeder Heini mitgeteilt, sondern es ist denen gesagt, die an den Sohn Gottes gläubig geworden sind. Nicht? Es gibt eine Menge Menschen, denen muss ich sagen, du nennst dich christlich, aber du bist leider noch nicht gestorben, du blühst in der ganzen Natürlichkeit. Nicht? Ich habe neu von einem jungen Pastor gesagt, netter Kerl, aber er ist noch völlig ungestorben. Verstehen Sie? Ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christo in Gott. Jetzt geht Vers 5. So tötet nun eure Glieder, so auf Erden sind, Hurerei, Unreinigkeit, böse Brunst, Lust, Geiz. Das ist Abgötterei. Das ist ja beinahe ein Witz. Ich brauche doch einem Gestorbenen nicht mehr sagen, nun töte dich. Der ist doch tot, ist gerade die Pointe, nicht? Dass hier nebeneinander steht, ihr seid gestorben, so tötet. Da wir, an dieser Stelle können wir lernen, was geistliches Sterben heißt. Geistlich sterben, wo Simson nun mit seinem leiblichen Sterben vorbild ist. Geistliches Sterben heißt, dass ich wirklich einmal gesammelt vor Jesu Kreuz gehe und sehe, wie Gottes Zorn den Sohn Gottes tötet und mir sage, dieser Blitzstrahl des Sohnes Gottes gilt mir. Der Sohn Gottes hat ja nichts getan, das trifft ihn um meiner Sünde willen. Dieser Todesstrahl, der Jesus traf, gilt mir. Haben Sie das schon mal in Ihrem Herzen anerkannt? Der Todesstreich, der Jesus traf, gilt mir. Und das erkenne ich jetzt an. Ich gebe mich in den Tod. Ihr seid gestorben. Und nun stellt sich aber raus, dass das nicht ein einmaliger Akt ist, sondern dass meine Natur von diesem Augenblick ab in einen schweren Konflikt kommt. Ich möchte gestorben sein, ich möchte heilig sein. Meine Freunde, ihr glaubt nicht, wie gern ich jetzt voll Liebe wäre und voll strahlender Freude und voll Wahrhaftigkeit und voll Reinheit. Aber es ist nichts damit, nicht? Es ist sehr, sehr dünn bestellt damit. Und darum muss jetzt das Zweite kommen, so tötet. So tötet. Und sehen Sie, wo man diese Seite des Christenstandes, des Glaubens lernt. Anerkennt, sein Tod ist mein Tod. Und darum will ich mich töten, wie Simson, wissen Sie, mich in den Tod geben. Verstehen Sie mich? Rede ich Chinesisch? Verstehen Sie mich? Mich in den Tod geben, da gibt's Siege Jesu. Das gilt nicht nur für Pastoren, sondern es gilt einfach für jeden. Und ich glaube, dass hier einfach fehlt. Wissen Sie, darum sind wir so schwach in unserem Christenstand, weil zu wenig gestorben wird. Nun können Sie sagen, Mensch, das ist eine miesepittrige Lehre. Das ist ja eine schreckliche Lehre. Sterben, da sage ich, Moment mal, ich habe bloß die eine Hälfte. Denn es geht dann weiter, Galater, jetzt lese ich Ihnen eine Stelle aus dem Galaterbrief, wo die brauchen Sie nicht aufschlagen. Ich lebe, sagt Paulus. Doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes. Je mehr ich sterbe, meiner alten Natur, desto mehr kann Jesus mich durchdringen mit seinem Leben und desto mehr lebe ich. Ich glaube, dass ich ein hilfloser Pastor bin, wenn ich diese wichtigen Sachen sage. Als ich in Göttingen Vorträge hielt, da schrie mich ein Theologe an, so geht's nicht. Und da habe ich gesagt, wie schön, dass nach mir junge Theologen kommen, die im siebten Semester schon wissen, wie es geht. Ich hoffe, dass diese Leute Ihnen es mal noch deutlicher sagen können, was ich jetzt so schwer sagen kann. Als ich in meiner Vorbereitung so weit war, verstehen Sie, Ihnen das zu sagen, Jesu Tod anerkennen, ich bin gestorben, es gilt mir. Und darum will ich mich töten, damit ich in dem Maß, als ich mich töte, lebe, mit Jesus lebe. Da habe ich gedacht, ich muss jetzt sofort ein paar Beispiele bringen, die es deutlich machen, dass nur so die Siege im Reich Gottes erfochten werden. Ich sehe, da hinten schläft schon einer ein, da will ich jetzt ganz schnell mit Beispielen kommen. Das erste Beispiel, das ist mein Freund Hans Dannenbaum. Er wird mir nicht übel nehmen, wenn ich mal von erzähle. Haben Sie Hans Dannenbaum noch kennengelernt auf den Tierstick-Zru-Konferenzen? Ein gewaltiger Zeuge Jesu Christi. Ein ganz gewaltiger Zeuge Jesu Christi. War in Berliner Stadtmission. Kerl mit Baum, nicht? Der hatte so einen Bauch. Ich sagte, würde jeder anders so einen Rock tragen. Er trug er noch einen Kötter und er strich das. Er herkam. Großartiger Kerl war das. Wissen Sie, nicht so ein Männchen, der war ein Mann. Und in seiner Jugend einer von den 12 Aposteln des großen Dichters Stefan George, kleingeschrieben, nicht? Und dann durch eine Evangelisation von Ernst Lohmann erweckt, eine Wendung 180 Grad in die Bibel hinein und nun wirklich gestorben dem alten Leben und ein Zeuge Jesu mit Vollmacht. Und er war sehr befreundet mit Bischof Lilje. Und als Lilje Bischof in Hannover wurde, da sagte er, Hans Dannenbaum, komm herüber und hilf mir. Und dann gab der seine wichtigen Posten in Hannover auf und ging nach, in Berlin auf und ging nach Hannover. Und dann stellte sich raus, dass Hans Lilje doch nicht die Dinge durchsetzen konnte, die er gern wollte. Auch so ein Bischof ist durch alle Behörden gehindert, wissen Sie? Er wollte ihn zum Landeskirchenrat machen, der eine Bresche schlägt für evangelistische Arbeit. Und so blieb nichts übrig, als dass Hans Dannenbaum kleiner Pastor in Göttingen wurde. Das war alles kaputtgeschlagen. Da wäre er besser in Berlin in seiner großen Arbeit geblieben als Pastor in Göttingen. Und lauter Widerstände. Er ist kurz vor seinem Sterben auf der Tiersingsruhkonferenz mal gewesen. Und da sagt er den Satz, wenn eine Mutter ihr Kind ins Bett bringt, zieht es aus. Und so macht der Heiland aus, auch. Er zieht uns Stück für Stück aus, ehe er uns zur Ruhe bringt. Hat mich erschüttert. Denn ich sah, das war seine Geschichte. Alle Pläne und große Arbeiten, alles war in den Tod gegeben. Und er ist dann heimgerufen worden. Und man konnte sagen, Mann, das war doch schrecklich, dass dieser Mensch aus der großen Arbeit durch eine Fehlzündung nun da in dem Göttingen, Göttingen ist ein rührendes Nest, wissen Sie, in Göttingen gelandet ist. Ich weiß, wir waren sehr befreundet, was das für ihn für ein Sterben war, bis er Ja dazu sagte. Ja, jetzt sage ich Ja dazu. Meine Pläne, meine Wünsche, die sind mit Christus gestorben, ich sage Ja dazu. Und in dieser Arbeit hat sich unter anderem ein Professor Naturwissenschaft, Rohrbach, von Herzen bekehrt. Und wenn ich heute überlege, welch eine riesenhafte Wirkung dieser Naturwissenschaftler, der ein gläubiger Christ ist, hat. Ich habe neulich eingeladen, er soll hier in der Staatsbauschule reden. Da bin ich Studentenpfarrer. Das war nicht mit Misstrauen, die ganze Schule saß da und die Bauräte. Und wie die von Schritt zu Schritt auf einmal mitging, wie ein Evangelium enthüllte, ganz, wissen Sie, wie ein Mathematiker, so eiskalt. Aber wie ihn auf einmal aufging, das ist der Weg. Das war überwältigend. Ich kann die Wirkung nicht abschätzen. Aber ich weiß, dass von Rohrbach eine ungeheure Wirkung ausgegangen ist. Rohrbach erzählte mir selber, wie das kam, dass er durch treue seelsorgerliche Arbeit von Hans Dannenbaum in Göttingen Weg zur Wiedergeburt. Verstehen Sie, wenn ich die Wirkung von Rohrbach heute ansehe, von dem Professor Rohrbach, dann sage ich, Hans Dannenbaum, bei deinem Todesstarben mehr als bei deinem ganzen Leben. Und es ist nur einer von denen, die er zum Glauben geführt hat. Verstehen Sie? Aber Gott musste ihn erst ausziehen, zerbrechen, er musste
Er musste eigentlich dies Scheitern erleben. Er musste dies Sterben durchmachen und Ja dazu sagen. Und dann gab sie. Ist Ihnen wenig deutlich, dieses merkwürdige Gesetz des Reiches Gottes. Ich will ein anderes Beispiel, das kennen Sie, aber das kann ich jetzt nicht verkneifen. Und wenn Sie die Geschichte kennen, die kennen Sie natürlich, dann freuen Sie sich, einen alten Bekannten wiederzutreffen. Wie die Geschichte vom Grafen Pückler, ich pflege zu sagen, nicht der Fürst Pückler, der Erfinder des Pückler-Eises, sondern der Graf Pückler, eine Charge tiefer, zwei Zacken weniger eine Krone, hat seinerzeit die erste evangelische Studentenarbeit ins Leben gerufen, die sogenannte DCSV, Deutsche Christliche Studentenbewegung. Und er war ein gesegneter Mann, aber er wurde dann im Alter, wie wir alten Leute so an uns haben, ein bisschen seltsam oft. Er war zum Beispiel ganz überzeugt, es muss alles Führung sein. Da war eine Konferenz, da waren 1000 Studenten, und da sollte gesungen werden und da sitzt Pückler da und sagt kein Wort. Da stößt einer an und sagt, nun sag schon das Lied. Da sagt er, ich brauche Führung, ich muss warten, bis Gott mir sagt, welches. Das war natürlich schrecklich. Da sagt ein Student, Mensch, da sitzen wir in bangem Schweigen, das geht nicht weiter. Kurz eines Tages kam sie drauf, also der Alte muss nun vom Vorsitz weg. Und wie das ist, das sollte man nie abwarten, diesen Moment. Das war nun, Dr. Humburg hat von dieser Sitzung erzählt. Diese jungen Leute, die kamen dann und sagten, also, lieber Graf, jetzt gib die Leitung ab an den jüngeren Mann. Und der war ganz konsterniert, das war seine Gründung, er hat es ins Leben gerufen. Er hatte noch gar nicht mit gerechnet, dass das Kind selbstständig geworden war. Nicht? Wie das so geht, ist doch mein Kram hier. Nicht? Und der Begriff war ein bisschen schlecht. Und da wurden die Studenten dann deutlich und haben ihn zur Schnecke gemacht und haben ihn fertig gemacht. Und da hat der Graf kein Wort mehr gesagt. Nicht? Und da sagte Dr. Humburg, das ist diese schöne Geschichte, von dem Moment ab habe dieser Graf einen unaussprechlichen Zug im Gesicht gehabt, wie die Studenten so loslegten. Und dann habe er, der mit Graf Pückler befreundet war, Dr. Humburg, wissen Sie den Namen, das war der Leiter der Bekenntniskirche im Kirchen, hat Dr. Humburg den Grafen Pückler nachher gefragt, Graf, was haben Sie gedacht? Sie sahen so ganz, kann man gar nicht aussprechen, wie der Gesichtszug war. Und da sagt der Graf Pückler, ich habe unablässig bloß noch gebetet, Herr Jesus, halt die Nägel fest. In dem Augenblick ging ihm auf, jetzt muss mein Leben sterben mit Jesus. Wo auch meine christlichen Pläne mir weggenommen werden, jetzt geht ein Sterben. Und da kann ich bloß beten, Herr Jesus, halt die Nägel fest. Ich bin mit Christus gestorben. Und dann wurde er abserviert, ne? Schweigen. Und dass er von da ab noch eine wundervolle seelsorgerliche Wirkung ausgestrahlt hat. Dass von dem Mann Ströme des Segens ausgingen, von dem er plötzlich aus allem heraus tat. Das ist nun plötzlich aus seinem Sterben heraus, da kam die Wirkung. Und ich glaube, das macht Christen, alte Christenleben schön, wenn sie sterben lernen. Wehe, wenn wir es nicht lernen. Nee, junge Leute, denen erlaubst der Heiland noch, wie die Füllen auf die Weide zu springen, die dürfen noch auch im Christlichen ihre Pläne durchsetzen, sich so meinen Leitern. Nee? Aber je reifer wir werden, desto mehr nimmt er uns in seinen Tod. Sie wissen, wie ich in letzter Zeit mich damit rumschlage und wie oft ich Ihnen den Vers sage, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Das ist gemeint. Wollen Sie darauf achten, dass in diesem Vers steht, Liebe, zieh mich in dein Sterben. Nicht ein harter Herr nimmt mich in seinen Tod, sondern der, der mich liebt, hat über alles, der mich zubereiten will, der nimmt mich in seinen Tod. Liebe, zieh mich in dein Sterben. Lass mit dir gekreuzigt sein, was dein Reich nicht kann erben. Das will geübt werden im Christenstand. Darf ich mal so, lachen Sie mich nicht aus, wenn ich nochmal von meiner Mutter spreche. Ich habe mich manchmal gefragt, worin lag das Geheimnis dieser Frau, die ihn als Fachfrau in Frankfurt einen unerhörten Einfluss ausübte und später als alte Frau in einem Dörflein eine Stunde von der Bahn weg. Eine Wirkung hatte, dass
Unablässig Gäste da waren. Studenten, Professoren, Leute aus aller Herren Länder. Und diese Frau kam. Und dann hieß in die Küche und hat den Pfannkuchen gemacht. Und spielte nicht Patriarchin. Worin lag namlicher Einfluss auf ihre Kinder? Nicht wahr? Wir drei Söhne, Johannes Busch, Friedrich Busch und Wilhelm Busch, wir haben sie glühend verehrt. Wenn die was sagte, das galt. Das galt. Nicht so, sondern das galt, weil sie Vollmacht hatte. Nicht? Und ihre Schwiegerkinder, nicht? Wie leicht, ich möchte jetzt nicht hier rumfragen, wie viele Schwiegermütter hier sind, die Krach mit Schwiegertöchtern haben. Und alle Schwiegerkinder hingen glühender Liebe an ihr, mit glühender Liebe. Und ich habe mich gefragt, worin lag der Einfluss? Und dann kann ich nur sagen, er lag darin, dass sie eben gar nicht herrschen wollte. Dass sie gar nicht regieren wollte. Denn das wollte sie nicht. Da war alles eigene Regieren wollen in Tod gegeben. Und darum hatte sie Macht über Menschenherzen. Oh, ihr Lieben, die also, nun, jetzt rede ich mal mit Schwiegervätern und Schwiegermüttern und so, ne? Da will man die Kinder noch an der Strippe behalten, so, ne? Das geht schief, das endigt mit Krieg und Kriegsgeschrei. Glauben Sie mir, aber wenn Sie sterben können, ich will jetzt nichts mehr als lieben. Heiland, nimm mich in dein Sterben, lass mich dir gekreuzigt sein, was ein Reich nicht kann, Herr. Und dann gibt uns Gott Macht über Menschen, Herr. Ich muss ihn vom Sterben, ich habe mir schwer überlegt, Geschichten, Beispiele. Verstehen Sie, ich hätte so gern ein Beispiel von irgendeinem Kaufmann oder so, was das heißt, nicht? Das geht alles so ins pastoralen Bereich, was ich erzähle. Und die Köln sah nach Mensch, da habe ich gedacht, so, jetzt kommt eine schöne Geschichte noch von Kaufmann. Ich habe also einen Freund, der heißt Hans Nüsch, ein wundervoller Kerl, Schweizer. Geld und so, fährt einen wunderbaren Wagen, nicht? Hat so ein paar Stickereien und Stickereien verkauften sich im Ausland augenblicklich, also großartig. Und da kam ihm auf dieses Thema, damit aus seinem Leben erzählt, wie Gott ihn von Jugend auf das Sterben gelehrt habe. Und erlauben Sie mir, dass ich mir eine von den Geschichten weiter erzähle. Ich denke, er nimmt mir es nicht übel. Da sagt er, wir waren eine größere Kinderschar, ich war der Älteste. Und ich wollte so schrecklich gern Lehrer werden. Sie waren sehr einfache Leute, nicht? Wir waren einfache Leute, arme Leute. Und das wäre also traumhaft gewesen, ich möchte Lehrer werden. Und alles drauf, in der Schule gelernt, nicht, damit er wenigstens, damit er nachher, die hatten so, wie nennt es da, so Seminar, nicht, in der Schweiz. Und dann gerade, wer von der Schule kommt, und nun soll das losgehen. Und sein Vater sagt, jawohl, du bist Lehrer. Da stirbt ganz plötzlich sein Vater. Es war eine fromme Familie. Und Mutter sagte, ich weiß, dass ihr mir jetzt nichts geben könnt, aber ich werde in Ferien arbeiten, ich werde mein Geld verdienen, dass ich das Lehrerseminar besuchen kann. Und da sagt die Mutter, mein lieber Sohn, Gott hat dich an eine Stelle gestellt, wo du nicht bloß an dich denken darfst, sondern du musst jetzt, war ja arme Welt damals, du bist der Ernährer für die Familie. Du kannst nicht nur deine Laufbahn machen, du musst für die kleinen Geschwister aufkommen. Es hilft nichts, du musst morgen früh in die Fabrik. Er sagte, kann ich nicht sagen, wie mir eine Welt zusammenbrach. Lebenswünsche, ein Schwert ging durch meine Seele. Und ich meine, im Augenblick steht ein junger Kerl im Grunde vor der existenziellen Entscheidung seines Lebens. Er kann sagen, ich denke ja nicht daran. Mach für die Kinder sorgen, wer will, bist du ja da. Ich verlange von euch nichts, aber ich will meine Laufbahn durchbringen. Nicht? Den Weg konnte er gehen. Und er weiß, da geht ein viertes Gebot, du sollst Vater, Mutter ehren. Er hat es mir so ausgedrückt, das ist herzbewegt, da waren wir in der Terminerschlucht. Wilhelm, da bin ich an den Haag hinausgegangen. Und habe ein paar Tränlein geweint. Und dann ging ich am nächsten Tag in die Fabrik. Wissen Sie, da ein paar Tränlein, der Junge nicht, am Haag und dann in die Fabrik. Da waren Sterne begraben, aller seiner Wünsche.
Und dann hat es ihm Gott gelingen lassen, dass er vom Schifflibub heute zum reichen Fabrikanten wird. Und nun kann er im Großen das Reich Gottes fördern. Ich glaube, es gibt kein Reich Gottes Werk, was er nicht, das Weiglau stellt. Niemals, wenn er Znüsch nicht gewesen wäre. Ich kann nicht sagen, wieso, aber der hat das also gewissermaßen aufgebaut, nicht? Und kennen Sie eine schöne Geschichte? Da war ich mal in Straßburg und da ist so ein wundervoller innerer Missionsfahrer und die sind sehr arm, die Elsässer. Und da steigen wir seinen Wagen, sagt, das ist ein schöner Wagen, den Peugeot. Sagt er, ich habe einen Mercedes, den habe ich von einem Freund aus der Schweiz, von Hans Nürsch. Ja, sagt er, was meinst du, wo ich meinen Wagen her habe? Den hat er auch bezahlt. Da habe ich gedacht, oh Herr, wo hat er überall seine Finger in allen Reich Gottesunternehmungen drin? Verstehen Sie, hat es ihm Gott geschenkt, ein Leben, wo er das, was er eigentlich wollte, verstehen Sie, weiterschenken. So hat ihm das Lehrerberuf vorgestanden. Ich muss schließen, da hat man den ersten Teil gehabt. Wollen Sie was mal mitnehmen? Die seltsamen Siege im Reiche Gottes geschehen durch Sterben. Und je mehr wir uns von Gott im Sterben führen lassen, desto gesegnet wird unser Leben. Desto gesegnet wird unser Leben. Setzen Sie nicht Ihren Willen durch. Setzen Sie nicht Ihren Willen durch. Setzen Sie nicht Ihren Willen gegen Gott durch. Je mehr wir sterben mit Jesus, desto gesegneter Leute werden wir.